Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Es war neben Barbie wohl der Film des Jahres 2023. Und Anfang März 2024, da hat Oppenheimer dann ja auch noch bei den Oscars so richtig abgeräumt. In dem Film treten neben dem Titelhelden Robert Oppenheimer, der das US-Atombombenprogramm im Zweiten Weltkrieg leitete, auch die bekannten Wissenschaftler Albert Einstein, Werner Heisenberg und Niels Bohr auf und in weiblicher Rolle seine Frau und seine Liebhaberin. Eine ganz wichtige Frau kommt im Film aber nicht vor, dabei wären die ganzen Männer ohne ihre Arbeit ziemlich aufgeschmissen gewesen. Lise Meitner. Sie ist essentiell wichtig für die Entdeckung der Kernspaltung. Trotzdem blieb ihr die große Ehrung verwehrt, im Kino und auch früher schon beim Nobelpreis. Deswegen will ich sie hier auf das ihr zustehende Podest heben und erzähle euch heute ihre Geschichte. Außerdem geht es um eine geheime Rede im Kalten Krieg, die einen Staatspräsidenten sogar das Leben kostete. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lise Meitner also. Sie war nicht nur eine Pionierin der Physik, sondern auch eine herausragende Wissenschaftlerin. Und Lise Meitner war Pazifistin. Deswegen lehnte sie sämtliche Forschungsanfragen beharrlich ab, als die amerikanische Regierung damit begann, europäische Wissenschaftler für die Entwicklung der Atombombe anzuwerben. Und trotzdem wäre die Bombe, genauso wie die Atomkraftwerke, ohne Lise Meitner wohl erst viel, viel später fertig geworden. Wie die gebürtige Wienerin sich den Weg in die Forschung erkämpfen musste und dann zu einer der wichtigsten Physikerinnen ihrer Zeit wurde, darüber spreche ich jetzt mit Tanja Traxler. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat die Biografie von Lise Meitner geschrieben. Hallo, Frau Traxler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal mit der Person Lise Meitner an. Wo kam sie her und was hatte sie für einen Hintergrund?
Lise Meitner wurde in Wien geboren, in einer sehr aufgeschlossenen jüdischen Familie. Sie wurde ja 1878 geboren. Damals war es überhaupt noch nicht selbstverständlich, dass Mädchen eine höhere Ausbildung erhalten. In der Familie Meitner hatte aber Bildung einen sehr hohen Stellenwert. Und sowohl Lise Meitner wie auch ihre Schwestern haben die Möglichkeit bekommen, sich nach der Schulpflicht dann auch noch weiter für die Hochschulreife vorzubereiten. Das war sehr aufwendig. Sie musste fast alles im Selbststudium erlernen, was die gleichaltrigen Burschen einfach so in der Schule ja mitbekommen haben. Und als sie dann 1901 inskribiert hat in Physik an der Universität Wien, war sie gemeinsam mit einer zweiten Frau die erste Frau, also die beiden waren die ersten überhaupt, die ein ordentliches Studium der Physik in Wien aufnehmen konnten. Und diese beiden Frauen haben dann auch im selben Jahr promoviert. Also Lise Meitner hatte da wirklich gemeinsam mit Selma Freud eine Pionierrollin und ihre Pionierrollen haben sich dann auch später in Deutschland fortgesetzt.
Genau, frisch promoviert ging es ja dann für Lise Meitner nach Berlin. Was war der Grund, dass sie aus Wien dann eben nach Berlin gegangen ist und wie lief es dann dort für sie? Weil Berlin war ja jetzt nicht viel progressiver als Wien zu der Zeit.
Ja, das dürfte eine Mischung gewesen sein aus privater Umstände. Auch hat sie in Wien keine berufliche Zukunft für sich gesehen, als Frau akademisch tätig zu sein. Ein weiterer Faktor dürfte gewesen sein, dass ihr sehr einflussreicher Professor Ludwig Boltzmann Suizid begangen hat. Da stand sie dann an einem Punkt, wo sie dachte, in Wien geht es jetzt für sie nicht weiter, dürfte auch andere private Gründe noch gehabt haben. Dennoch ist dieser Move ziemlich überraschend. In Preußen war der Zugang für Frauen zu den Universitäten damals nämlich noch restriktiver als in Österreich. In Berlin musste Lise Meitner einzeln um Erlaubnis anfragen, um weitere Vorlesungen zu besuchen. Also sie war ja zwar schon promoviert, aber hatte das Gefühl, sie will sich dann noch weiterbilden in der modernen Physik. Und auch bei ihrer ersten Forschungsstelle, das ging nur unter der Auflage, dass sie dieses Labor, was zufälligerweise einen Hintereingang hatte, über diesen Hintereingang betrat, aber keine anderen Räume im Universitätsgebäude, weil das eben in Preußen damals überhaupt nicht vorgesehen war, dass Frauen das Universitätsgebäude betreten. Also ja, insofern ist Lise Meitner in ein Umfeld übersiedelt, wo ihre Situation als Frau, die eine akademische Karriere verfolgen wollte, eigentlich noch vor mehr Hürden sie gebracht hat, als das eigentlich in Wien der Fall war.
Das war jetzt 1906. Also gut 25 Jahre sind es noch immer bis zur Nazizeit. Wie hat sie sich dann akklimatisiert in Berlin? Ist das dann normaler geworden mit der Zeit oder musste sie all diese Jahrzehnte quasi im Grunde kämpfen?
Ja, das ist interessant, dass das für viele Frauen dieser ersten Generationen von Wissenschaftlerinnen der Fall war, dass sich der extrem tragische Erste Weltkrieg für die Frauen ein bisschen als Chance entpuppt hat. Also in der Abwesenheit der Männer war es dann für Frauen, die eben da schon fertig promoviert waren und wirklich das Zeug hatten, eine Forschungsgruppe zu leiten, erstmals möglich, solche Positionen auch tatsächlich zu besetzen. In ihren ersten Jahren in Berlin, da war Lise Meitner als Gastforscherin geduldet, aber unbezahlt. Also ihren Lebensunterhalt, den hat sie bestritten mit der Unterstützung, die ihr Vater Philipp Meitner ihr aus Wien zugeschickt hat. Und erst als ihr Vater dann gestorben ist, hat Max Planck ihr eine Assistentenstelle gegeben. Und 1918 hat sie dann auch tatsächlich ihre erste Forschungsgruppe geleitet. Da kann man dann wirklich sagen, da hatte sie eine angemessene Stellung. Aber das hat eben gedauert bis 1918. Und ohne den Ersten Weltkrieg ist es auch gar nicht so klar, ob es dazu gekommen wäre.
15 Jahre später kommen dann in Deutschland die Nazis an die Macht. Und Lise Meitner ist Jüdin. Sie ist dann geflohen nach Schweden und hat dann gearbeitet am Alfred-Nobel-Institut. Ja, und da hilft sie dann und nimmt eine ganz zentrale Rolle bei der Entdeckung der Kernspaltung ein.
Ja, ganz genau. Lise Meitner hat sich sehr früh von Anfang ihrer Karriere auf dieses neue Forschungsfeld der Radioaktivität draufgesetzt, hat sehr wichtige Beiträge auch zum Beta-Zerfall zum Beispiel beigetragen, wo sie auch schon früher mal für Nobelpreise nominiert war. Aber 1935 gab es dann ein interessantes Experiment vom italienischen Physiker Enrico Fermi. Das hat mit Uran zu tun und Lise Meitner fand das so spannend, dass sie das reproduzieren wollte. Und da hat sie ihren langjährigen Kollegen Otto Hahn überredet, dass sie beide wieder gemeinsam an einem wissenschaftlichen Experiment arbeiten. Sie haben dann auch einen jungen Chemiker hinzugezogen, Fritz Strassmann. Und auch aus den Aufzeichnungen von Strassmann weiß man, dass Lise Meitner die intellektuelle Leiterin dieses Experiments war. Dieses Experiment war eben voll im Gange, als sie im Juli 1938 völlig überstürzt fliehen musste. Otto Hahn und Lise Meitner haben dann auch nach ihrer Flucht sehr engen Briefkontakt gehalten. Und Otto Hahn hat sie eben dann auf dem Laufenden gehalten bezüglich der neuesten Messdaten des gemeinsamen Experiments. Und zu den Weihnachtstagen 1938 ist dann klar geworden, dass da irgendwas ganz gröber nicht vereinbar ist mit den gängigen Lehren der Wissenschaft. Und Lise Meitner hat sich diese Messdaten dann angesehen mit ihrem Neffen Otto Robert Frisch, der auch Physiker war, der eigentlich zufällig zu Weihnachten sie besucht hat in Schweden. Und so ist es gekommen, dass die beiden dann die Ergebnisse aus Berlin analysiert haben und erkannt haben, dass hier eine Spaltung des Atomkerns vorliegen muss. Das hätte niemand gedacht, dass das möglich wäre. Die beiden haben das dann alles durchgerechnet, haben auch den Begriff Nuclear Fission, Kernspaltung, eingeführt. ja, dann sind diese beiden Arbeiten eben mit kurzem Abstand hintereinander publiziert worden. Die Arbeit von Otto Hahn und Fritz Strassmann zu den chemischen Ergebnissen und die Arbeit von Lisa Meitner und Otto Robert Frisch mit der physikalischen Deutung, wo dieser Prozess erklärt ist und auch der Begriff Kernspaltung eingeführt wird.
Mit diesen Leistungen müsste sie ja eigentlich in einer Reihe stehen mit einem Werner Heisenberg, mit einem Otto Hahn natürlich, mit ja auch einem Robert Oppenheimer. Trotzdem ist sie bis heute den wenigsten Menschen wirklich ein Begriff in dieser Reihe. Woran liegt das?
Ja, eine große Frage in der Wissenschaftsforschung ist ja auch bis heute, warum sie beim Nobelpreis nicht berücksichtigt worden ist. Es gab dann eben 1945 einen Nobelpreis für die Kernspaltung. Absurderweise wenige Wochen nach dem Abwurf der ersten Atombomben und natürlich auch, dass Otto Hahn den Preis alleine bekommen hat. Der Nobelpreis ist natürlich der prestigereichste Wissenschaftspreis und dass ihr da die Anerkennung verwehrt geblieben ist, war schon noch ein großer Faktor dabei, dass ihr generell bis heute nicht so viel Anerkennung zukommt, wie sie es verdienen würde. Und der Faktor, dass sie eine Frau war, gibt es eben auch Hinweise, dass das ihr im Weg gestanden ist beim Nobelpreis und dass dann auch in weiterer Folge einfach um ihre Anerkennung und um ihr Renommee umgefallen ist. Das wäre sicher ganz anders gewesen, wenn sie bei der Nobelpreisentscheidung berücksichtigt worden wäre.
Frau Traxler, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Sehr gerne.
Die Amerikaner waren also die erste Atommacht. Ein zweites Land konnte durch Spionage aber ziemlich schnell nachziehen, die Sowjetunion. Während die USA aber bis heute eine Demokratie sind, steckte die UdSSR bis zum Tod Josef Stalins 1953 voll im Personenkult rund um den selbsternannten Generalissimus. Wie eine Rede seines Nachfolgers die Heldengestalt dann aber ganz schön ins Wanken brachte, darum geht es jetzt.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Ferchau.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Josef Stalin also, der brutale Diktator, der trotz all seiner Taten bis heute von Millionen Russen verehrt wird. Nach seiner Machtübernahme besiegt er zwar Mitte der 40er Jahre mit den Westalliierten zusammen die Nazis, gleichzeitig ist er im Inland aber durch Säuberungen, vermeidbare Hungerkatastrophen und andere fehlgeleitete Kampagnen für den Tod von zig Millionen seiner Landsleute verantwortlich. Die Propaganda zeichnet ihn trotzdem all die Jahre als Vaterfigur für alle Sowjets, als stählernen Kämpfer und als allwissendes Genie. 1953, da stirbt Stalin dann an den Folgen eines Schlaganfalls und er wird erstmal ehrenvoll neben Lenin in dessen Mausoleum beerdigt. Doch 1956, also nur 3 Jahre später, da gibt es den Bruch und der kommt völlig unerwartet. Auf einem Parteitag der Staatspartei KPDSU hält Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow eine geheime Rede vor handverlesenem Publikum. Die Rede soll auf keinen Fall nach außen dringen, vor allem natürlich nicht in den Westen. Trotzdem wird sie kurze Zeit später geleakt, wie man heute sagen würde, und US-Präsident Eisenhower lässt sie prompt von der New York Times abdrucken. Doch was war so besonders an der Rede? Naja, sie brach von einem Tag auf den anderen mit Stalin und zwar auf allen Ebenen. Was heute über Stalin bekannt und als normales Allgemeinwissen gilt, das war damals ziemlich unbekannt und barg dadurch explosives Potenzial. Chruschtschow beschuldigte den Diktator des Mordes an vielen Sowjetbürgern und Säuberungen in der Partei. Er lastete ihm kostspielige Fehler im Zweiten Weltkrieg an und vor allem verteufelte er den Personenkult. In seinen 5 Stunden langen Ausführungen entzauberte Chruschtschow das Luftschloss des unfehlbaren Anführers, das die Propaganda über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Und die Anwesenden, die lauschten ihm in gebannter und geschockter Stille. Die Rede löste ein Erdbeben aus. Nicht nur in der UdSSR, sondern auch in den anderen Ländern des Ostblocks. Und einen Mann, den traf es ganz besonders hart. Der polnische Staatspräsident Bolesław Bierut erlitt bei der Lektüre des Skripts einen Herzanfall und starb 2 Wochen später. Bierut war großer Fan von Stalin gewesen und hatte seine Herrschaft eng an die des Moskauer Diktators angelehnt. In der Sowjetunion markierte die Rede den Beginn der Entstalinisierung. Stalins Leichnam wurde aus dem Lenin-Mausoleum entfernt. Die Kultur des Landes erfuhr ganz neue Freiheiten. Die Wirtschaft wurde wieder mehr auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet, statt nur auf die Schwerindustrie zu setzen. Auch die Gulags wurden in ihrer bestehenden Form aufgelöst und 70% der Häftlinge entlassen. Im Ausland sorgte die Neuausrichtung derweil für unterschiedliche Reaktionen. Während China unter Mao beispielsweise so gar nichts damit anfangen konnte und die Freundschaft der Länder auf einen Tiefpunkt abkühlte, wandte sich Jugoslawien unter Diktator Tito der Sowjetunion wieder zu. Am Ende währte die Periode des Tauwetters etwa ein Jahrzehnt. 1964 wurde Chruschtschow als Staatschef abgesetzt und sein Nachfolger, der Hardliner Leonid Brezhnev, der zog die Zügel im Inneren des Landes wieder spürbar an. Und damit endet diese Folge von Aha History. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ob ja oder nein, ich freue mich immer über euer Feedback. Per Mail erreicht ihr uns über history@welt.de und bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem bewerten. Zum Abschluss danke ich euch wie immer fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.